Der heutige Predigtext ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 26. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Ich in ihnen und wie du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Worte des lebendigen Gottes.
Danke sei dir, mein Herr. Ja, okay, also heute, ihr seht es hier, kommen wir zum Abschluss unserer Predigtreihe zu Johannes Kapitel 13 bis 17. In Kapitel 18 wird Jesus gefangen genommen. Und wir schauen uns den zweiten Teil von diesem Gebet an, das oft als hohepriesterliches Gebet bezeichnet wird. Warum so bezeichnet wird, liegt an seiner Ähnlichkeit mit dem Gebet des Hohepriesters, das er am Tag der Versöhnung gebetet hat. Am Versöhnungstag wurde ein Sündenbock aus dem Lager hinaus in die Wüste getrieben, wo er stellvertretend für das Volk Israel ihre Sünden trägt und dafür sein Leben lässt. Und genauso wird auch Jesus aus der Stadt Jerusalem hinausgeführt werden, um für die Sünden seines Volkes vor der Stadt zu sterben. Aber Jesus ist nicht nur derjenige, der sein Leben für die Sünden des Volkes lässt, er ist auch der hohe Priester. Er bringt sich selbst als Opfer dar. Bevor das aber stattgefunden hat, da lesen wir in 3. Mose 16, dass der Hohepriester zuerst für sich und sein Haus einstehen musste und dann in einem dritten Schritt für das ganze Volk. Und genauso haben wir gesehen, wie letzte Woche Jesus für sich und seine Jünger gebetet hat. Und heute betet er nun für die, Vers 20, für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also die durch das Wort der ersten Jünger, der Apostel, an mich glauben werden. Wer gehört dazu? Naja, wenn wir uns hier mal umschauen, dann werden wir keinen Christen finden, der nicht durch das Wort dieser ersten Jünger zum Glauben an Jesus gekommen ist. Es kann natürlich sein, dass zuerst unsere Eltern oder auch ein Freund uns dieses Wort in eigenen Worten vereinfacht wiedergegeben hat. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann nur durch das Wort der Apostel. Es gibt keinen anderen Zugang zu Jesus. Und wenn du an Jesus durch dieses Wort glaubst, dann bist du Teil seines Volkes. Und das heißt, Jesus bittet hier für dich. Er bittet für dich und mich, für uns als seine Gemeinde. Und ist das nicht toll zu wissen, dass Jesus für uns zum Vater betet? Wir sind ihm nicht egal. Hier erfahren wir also, was Jesus sich für uns vom Vater wünscht. Wofür er bittet. Und die Bitte, die Jesus am meisten auf dem Herzen liegt, ist, glaube ich, ganz offensichtlich hier, dass wir eins werden. Gleich viermal hier, wenn ihr Zeit hattet mitzuzählen, gleich viermal finden wir das hier am Anfang. Und das ist auch mein erster Punkt. Jesus betet für die Einheit der weltweiten Gemeinde. Wenn man was viermal wiederholt, ich glaube, dann ist es einem ernst. Und vielleicht weiß Jesus auch, dass die andere Seite dazu tendiert, das zu überlesen. Also natürlich nicht der Vater, der wird es nicht überhören, aber vielleicht geht es uns so, dass wir manchmal das Einssein miteinander nicht wirklich so hoch bewerten, wie Jesus das hier tut. Wenn es uns so geht, dann hoffe ich, dass wir nach dieser Predigt anders darüber denken. Schauen wir uns aber zuerst an, was Jesus mit Einheit oder Einssein, er spricht ja immer das Einssein, was er damit eigentlich meint. Die Grundlage der Einheit haben wir schon in Vers 20 erkannt. Es ist dieselbe Grundlage, die uns alle zum Volk von Jesus werden lässt, nämlich das Wort der Apostel. Das Wort der Bibel im Neuen Testament, das hat Jesus ihnen gegeben. Jesus hat selbst vom Vater empfangen Und es offenbart die unverfälschte Wahrheit über Gott, über die Welt und über uns. Und darin besteht christliche Einheit, dass wir das Wort der ersten Jünger annehmen und uns diesem Wort auch unterordnen. Es gibt keine andere christliche Einheit. Und diese Einheit erfordert von uns drei Dinge. Drei Dinge, nämlich erstens, dass wir Gottes Wort auch gut kennen. Wenn wir es nicht kennen, können wir es auch nicht annehmen. Dass wir gemeinsam danach streben, es richtig zu verstehen. Das gehört dazu. Das ist der erste Punkt. Zweitens, dass wir uns darüber austauschen. Denn Einheit besteht darin, dass wir bereit sind, voneinander zu lernen, miteinander zu wachsen und zusammenzuwachsen. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte, was das von uns fordert, ist, dass alle in der Gemeinschaft ihr Leben konsequent nach diesem Wort ausrichten. Denn wenn wir alle unsere eigenen Wege gehen, dann ist am Ende auch keine Einheit mehr da. Das ist unsere Verantwortung, dass wir das Wort kennen und verstehen, dass wir es miteinander austauschen und dass wir unser Leben auch konsequent danach ausrichten. Anders kann keine Gemeinschaft bestehen. Und das ist unsere Verantwortung. Die Einheit, die dadurch entsteht, ist natürlich keine Einheit im Sinne einer Denomination, sondern es ist eine Einheit im Sinne einer lebendigen Familiengemeinschaft. Und die drücken wir heutzutage mehr und mehr jenseits der eigenen Denomination aus. Leider ist das so. Zum Beispiel in Gemeinden in der Evangelischen Allianz oder auch innerhalb von Evangelium 21. Eben überall dort, wo Menschen dieses Wort bedingungslos annehmen und sich ihm unterordnen. Denn dadurch entsteht wahre christliche Einheit und keine institutionelle Einheit. Es entwickelt sich dadurch eine gemeinsame Ausrichtung im Leben, ein gemeinsames Ziel, für das wir leben und dann eben auch ein gemeinsames Handeln miteinander und füreinander. So sieht die Einheit aus, die Jesus sich vorstellt. Schauen wir uns als nächstes an, was dieses Einssein in dieser Welt bewirkt. Wenn wir uns Vers 21 anschauen, dann sehen wir, christliche Einheit ist die Hoffnung der Welt. Christliche Einheit ist die Hoffnung der Welt. In Vers 21 bittet Jesus für die weltweite Gemeinschaft und er bittet, damit sie alle eins werden. Damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden. Und warum? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Was wir hier sehen, ist das Ziel von christlicher Einheit. Und christliche Einheit ist die Hoffnung in der Welt, weil sie der Welt etwas über Jesus zeigt und zum Glauben an ihn einlädt. Christliche Gemeinschaft soll und wird so erkennbar anders aussehen, dass Menschen in der Welt letztlich nicht um die Tatsache herumkommen, dass Jesus Christus tatsächlich mit der Kraft Gottes eine Einheit schafft, wie die Welt sie nicht gesehen hat und nirgendwo anders sehen wird. Das ist das Wirken Gottes, an dem die Welt sieht, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Wenn man sich nun die großen Denominationen anschaut, dann muss man zugeben, dass dort wenig von dieser Einheit erkennbar ist, oft zumindest. Traurigerweise wird dort die institutionelle Einheit oft über die eigentlich entscheidende Einheit gestellt, nämlich die im Wort. Das ist eine Einheit auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und das muss schief gehen, weil am Ende der Unterschied zur Welt nicht mehr erkennbar ist. Gerade diese Woche hat der prominente Landeskirchler Professor Rolf Hille von der Notwendigkeit einer sogenannten Bekenntnisökumene gesprochen, also einer Ökumene all jener in den verschiedenen Konfessionen, die weiterhin das Wort Gottes als Glaubens- und Lebensmaßstab annehmen. Denn auf diese Weise kann christliche Einheit tatsächlich wieder sichtbar werden oder sichtbarer. Aber ich denke, für die ganz normalen Menschen hier in Leipzig ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Die Menschen, die wir kennen, die werden diese Einheit vielleicht am ehesten sehen können. Für sie wird sie am sichtbarsten, wenn wir sie in die Gemeinde einladen. Manchmal trauen wir uns da vielleicht nicht so recht, aus verschiedenen Gründen. Aber bei allen Schwächen, die wir vielleicht in unserer Gemeinde erkennen können, sagt Jesus doch, dass das Ausschlaggebende das authentische Einssein der Gemeinde ist und nichts anderes. Das Einssein im Hören von Gottes Wort. Aber nicht nur im Hören, sondern auch im Annehmen. Das Einssein im Singen. Viele Menschen kommen und denken, wow, das habe ich noch nie erlebt. Außer vielleicht im Fußballstadion. Einssein im Singen. Und Einssein auf viele andere Weisen. Vor allem auch zum Beispiel durch gegenseitige Annahmen, auch wenn wir ganz verschieden sind. Durch eine Offenheit für Neue, für Gäste, auch für Menschen, die wirklich ganz anders sind als wir. Und einfach insgesamt einer Freude am Zusammensein als Gemeinde, die wir hier zum Beispiel beim Abendessen erleben oder beim Church Lunch, beim Gemeindemittagessen, das glaube ich am 28. in 2 Wochen stattfindet. Dieses Einssein oder beziehungsweise dass die Menschen dieses Einssein wirklich auch erkennen können, das braucht oft Zeit, das heißt, es braucht auch Geduld von unserer Seite, aber es lohnt sich spätestens dann, wenn es bei jemandem Klick macht, wenn jemandem ein Licht aufgeht und er Gottes Gegenwart spürt und sein Wirken und sagt, das muss etwas sein, was nicht von dieser Welt ist. Und das verheißt Jesus hier. Man kann natürlich auch Leute aus der Gemeinde mit Freunden von außerhalb einladen. Die Werbung mache ich immer. Zum Beispiel zum Abendessen oder einfach mal in den Park miteinander gehen mit Freunden aus der Gemeinde und Freunden, die nicht in der Gemeinde gehen. Auch das kann eine echte Chance sein, wie unser Einssein für Leute sichtbar wird, die im Moment nie auf den Gedanken kommen, mit uns in einen Gottesdienst zu gehen. Ja, das ist ein toller Schnittpunkt, wie man Gemeinde und Welt zusammenbringen kann. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass diese unweltliche, diese unnatürliche, möchte man fast sagen, Einheit unter Christen andere zum Glauben einlädt. Und Jesus macht das ganz ausdrücklich zu seinem Ziel für die Gemeinde. Und wie wird diese unnatürliche Einheit nun überhaupt möglich? Also wir haben uns ja schon überlegt, okay, da muss Gott irgendwie am Wirken sein. Schauen wir uns dazu Vers 22 an. Dort betet Jesus zum Vater, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins werden. Hören wir da mal kurz auf. Er sagt, eins werden, wie wir eins sind. Und das erklärt er dann im ersten Teil von Vers 23 mit den Worten, ich in ihnen, also Jesus in uns, und der Vater in Jesus. Ja? Und daran sehen wir dann schon, dass das christliche Einheit durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Das ist der erste Punkt, durch den Geist. Durch den Geist wohnt Jesus in uns, vereint uns mit sich und mit Gott. Und durch denselben Geist verbindet er uns auch miteinander. Wenn wir uns dann Vers 22 nochmal genauer anschauen, dann sehen wir, dass davor noch eine andere Sache kommt, die das Einssein ermöglicht. Und das ist die, die hier eigentlich im Mittelpunkt steht. In Vers 22, schaut euch das an, da sagt Jesus, damit sie überhaupt eins sein können, habe ich ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ja, der zweite Punkt nach dem Geist lautet, durch seine Herrlichkeit. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so einfach zu verstehen. Was hat Herrlichkeit mit Einssein zu tun? Schauen wir uns zuerst mal an, was Jesus denn genau mit seiner Herrlichkeit meint, die er uns gegeben hat. Johannes denkt dabei an eine ganz bestimmte Herrlichkeit. Das sehen wir im ersten Kapitel von seinem Evangelium. Ich glaube, wir haben den Vers auch hier, Johannes 1, Vers 14. Da beschreibt er die Herrlichkeit von Jesus so. Übernächste Folie. Noch eine weiter? Genau. Johannes 1, 14, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit von Jesus, dass er der einzig geborene, der einzigartige Sohn des himmlischen Vaters ist. Und diese Herrlichkeit hat er uns gegeben. Ja, wenn wir nochmal, lass mal einen Finger in Kapitel 1 und kommt zurück zu Johannes 17, dann sehen wir nämlich, dass Jesus eben in Kapitel 17 von der gleichen Herrlichkeit spricht. Dort sagt er in Vers 24, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das ist die Liebe des Vaters für seinen Sohn, bevor die Welt überhaupt begann. Und diese Liebe geht eben Hand in Hand mit der Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gibt. Und jetzt, und das, was uns wahrscheinlich schwerfällt zu glauben, ist, diese Herrlichkeit hat er auch uns gegeben. Nämlich die Herrlichkeit, Kind Gottes zu sein. Schlagen wir dazu noch mal kurz Johannes 1 auf. Nämlich, und diesmal Vers 12. Ich glaube, den haben wir auch hier. Dort heißt es, aber allen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ja, wenn Johannes vom einzigartigen Sohn spricht, dann spricht er von unserem Recht, von dem Recht derer, die an ihn glauben, Kind Gottes zu werden. Der Glaube an Jesus schenkt dir das Recht, Kind Gottes zu sein. Und es ist kein Recht, das man einfordern muss, denn von einem liebevollen Vater muss man nichts einfordern. Es ist eine Garantie. Wenn wir Gott Vater nennen, dann deshalb, weil wir seine Kinder sind, durch Jesus. Das ist die größte Herrlichkeit, die ein Mensch haben kann. Und es ist die einzige Herrlichkeit, die wirklich zählt. Manchmal kommen wir uns klein und unbedeutend vor, aber unsere Herrlichkeit als Kinder Gottes ist größer als irgendein König oder Präsident oder Parteivorsitzender oder irgendjemand jemals haben könnte. Wir haben Herrlichkeit von Gott. Dein Gebet hat viel mehr Macht als irgendein Wort von irgendeinem der Mächtigen dieser Welt jemals haben könnte. Denn wenn du betest, dann hört der Schöpfer selbst jedes deiner Worte. Wer hat solche Macht? Wenn du einen Schritt machst, dann ist dein Vater zur Seite und sorgt dafür, dass du deinen Fuß nicht stößt und nicht stolperst. Denn hier in Vers 23, da sagt Jesus, wenn du deinen Glauben an Jesus festgemacht hast, wenn du die gleiche Herrlichkeit wie Jesus hast, wenn du Kind unseres himmlischen Vaters bist, dann, Vers 23, sagt er, dann bist du genauso geliebt wie er. Das ist, was er die Welt erkennen lassen will. Ja, seht ihr das am Ende von Vers 23? Und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Es ist nicht wunderbar. Hier in Vers 23 sagt Jesus, du bist genauso geliebt wie Jesus. Nicht nur ein bisschen wie Jesus, sondern genauso. Gottes Herz ist genauso offen für dich wie für Jesus. Was könnte uns mehr verherrlichen, als so sehr vom himmlischen Vater geliebt zu sein? Was hat das nun mit Einheit zu tun? Naja, diese Herrlichkeit, dieses vollkommene Geliebtsein beendet alle Ungleichheit. Die Liebe Gottes hebt uns alle auf dieselbe Stufe. In Gottes Familie gibt es keine Favoriten. Es gibt nicht manche, die er weniger liebt und andere mehr. Wir brauchen nicht neidisch auf andere zu blicken, denn als vollkommener Vater liebt er jedes seiner Kinder, jeden von uns, auf vollkommene Weise. Selbst Jesus, heißt es hier, liebt er nicht mehr als uns. Er liebt uns auf genau dieselbe Weise. Glaubst du das? Das ist schwer zu glauben, oder? Aber das sagt es hier. Und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus selbst sagt das in seinen Worten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn du damit kämpfst, dich selbst zu lieben oder dich selbst als geliebt anzunehmen, vielleicht hängt das mit deiner Familie zusammen, deinem Vater vielleicht, ich weiß es nicht. Aber dann denk über diese Worte nach und halt sie fest. Der Vater liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Es ist unmöglich, mehr geliebt zu werden, als wir schon sind. Und dieses vollkommene Geliebtsein beendet jede Rivalität unter uns. Es macht uns alle eins. Und so macht die Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat, Einssein überhaupt erst möglich. Wunderbare Worte. Eigentlich könnten wir jetzt in einen Lobpreis ausbrechen. Und das ist aber nur ein kleiner Punkt, den Jesus hier macht. Und er sprengt schon unsere Vorstellungskraft. Und in Vers 23 sehen wir noch was anderes. Dort bittet Jesus seinen Vater nämlich noch einmal, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus will nicht, dass Gottes Liebe für uns ein Geheimnis bleibt, sondern er will, dass das Einssein und die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, ein Zeugnis sind. Ein Zeugnis, an dem die Welt erkennen kann, dass Jesus wirklich nicht nur Mensch war, sondern gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Sohn Gottes, von Gott gesandt. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie soll das eigentlich funktionieren? Woran soll denn die Welt erkennen, dass wir auf so vollkommene Weise geliebt sind? Dass Jesus der Gesandte ist? Woran können wir das selbst erkennen? Fragt es vielleicht der eine oder andere. Woran kann ich mich festhalten? Die Bibel sagt uns nämlich letztlich, dass wir durch unsere Sünde drei Dinge verloren haben. Wir haben unseren Frieden mit Gott verloren. Wir haben unsere Freude an Gott verloren. Und wir haben unsere Herrlichkeit bei Gott verloren. Das Evangelium sagt, dass wir diese Dinge durch den Glauben an Jesus wiederbekommen haben. Es findet Erneuerung statt. Aber wenn wir ehrlich sind und unser Leben anschauen, dann hat das Leben, unser eigenes Leben, so oft eine ganz andere Botschaft für uns, scheinbar zumindest. Woher können wir also wissen, dass Jesus uns wirklich seine Herrlichkeit gegeben hat, wenn jeden Tag irgendein Knüppel zwischen die Beine geworfen wird und man stolpert so durchs Leben? Woher weiß ich, dass ich Herrlichkeit habe? Na, die Antwort wird am nächsten Tag sichtbar. Mit dem Kreuz richtet Jesus das sichtbare Zeichen von Gottes großer Liebe für seine Kinder auf. Am Kreuz nimmt Jesus die Sünde von uns weg und an diesem großen Tag der Versöhnung macht er wieder Frieden zwischen Gott und uns. Er schenkt uns Freude an Gott über unsere Errettung und er gibt uns unsere Herrlichkeit Gott zurück als vollkommen geliebte Kinder Gottes. Wenn Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, dann blickt er damit schon auf das Kreuz voraus. Das Kreuz ist nicht nur der Ort, an dem Jesus verherrlicht wird, obwohl er auf einzigartige Weise verherrlicht wird in seiner Liebe für uns und für den Vater. Und das Kreuz ist nicht nur der Ort, an dem der Vater verherrlicht wird, so sehr ihm alle Ehre gebührt, weil er uns ewiges Leben schenkt, so wie wir letzte Woche in Vers 1 gesehen haben. Das Kreuz ist überraschenderweise und unerwarteterweise auch der Ort, an dem wir verherrlicht werden. Im vergossenen Blut von Jesus wird nämlich seine vollkommene Liebe über uns ausgegossen. Am Kreuz wird nicht einer mehr geliebt und einer weniger, sondern alle mit der gleichen unfassbaren Liebe Gottes. Und was könnte uns mehr verherrlichen? Was könnte uns mehr verherrlichen, als so sehr vom himmlischen Vater geliebt zu sein? Wo kann die Welt erkennen, dass wir vollkommen geliebt sind? Wo stehen wir alle gleich als gerettete Sünder und doch geliebte Kinder vor Gott? Alle ohne Unterschied und alle eins. Am Kreuz. Nirgendwo sonst. Das Kreuz ist unsere Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Jesu. Und die Herrlichkeit des Vaters. Wenn wir also an Ostern mit Freunden oder Familie über unseren Glauben reden, wenn wir möchten, dass sie Gottes Liebe erkennen und glauben, wo bringen wir sie hin? Wir bringen sie zum Kreuz. Das Kreuz kann nicht das unangenehme Detail sein, über das wir uns schämen, dass wir in einem Gespräch über den Glauben am liebsten irgendwo im Kleingedruckten verschwinden lassen würden. Es ist der große Liebesbeweis Gottes, der alles verändert. Hier glänzt die Herrlichkeit Gottes. Am Kreuz wird der Vater und der Sohn verherrlicht und dort werden auch wir verherrlicht als geliebte Kinder. die früher verloren waren, aber nun mit Gott versöhnt sind und ewiges Leben haben. Also lasst uns mutig und voller Freude über die Herrlichkeit des Kreuzes reden. Es hat Kraft, diese Botschaft. Jesus hat uns seine Herrlichkeit gegeben, aber es ist eine Herrlichkeit, naja, die wir in dieser Welt oft noch nicht wirklich sehen. Hier und da gibt es kleine Andeutungen, aber in dieser Welt glauben wir diese Herrlichkeit. Wir sehen sie noch nicht wirklich. Unser Leben in dieser Welt gleicht einer Durchreise oder, wenn man biblisch denkt, einem Auszug aus der Welt, so wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. So ziehen wir aus dieser Welt aus. Und naja, da fehlt manchmal die Herrlichkeit. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass unser Leben mit Anfechtungen und Schwierigkeiten verbunden ist. Ich habe schon die Knüppel erwähnt, die uns zwischen die Beine geworfen werden, und das Ergebnis sieht oft nicht sehr nach Herrlichkeit aus. Ja, also einerseits ist die christliche Gemeinschaft die Hoffnung der Welt, andererseits braucht die weltweite Gemeinde oft auch selbst Antrieb und Motivation, um diese Mission in der Welt überhaupt erfüllen zu können. Und unser nächster Punkt lautet deshalb: Jesus schenkt Hoffnung für die weltweite Gemeinde. Jesus schenkt Hoffnung für die weltweite Gemeinde. Und wir sehen das hier in den drei Versen am Ende, wo Jesus uns drei Gründe für eine feste und gewisse Hoffnung schenkt. Und der erste lautet: Hoffnung, weil Jesus will. Vers 24. Und da heißt es: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Ja, wir sind auf einem Auszug. Jesus will, dass wir dorthin kommen. Und er sagt, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus schenkt uns Hoffnung, weil er uns hier seinen Willen unmissverständlich klar macht. Er sagt, ich will, dass meine Gemeinde dort ist, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Damit wir überhaupt begreifen, was die Herrlichkeit Jesu bedeutet. Damit wir ihn loben und über ihn staunen. Und Jesus sagt, ich will das. Und das nimmt uns zurück zu Psalm 2. Weiß nicht, wie gut der euch im Kopf ist, aber dort sagt in einer Zeile Gott zu seinem auserwählten König, seinem Christus, da sagt er diese Worte. Er sagt, fordere von mir. So will ich dir die Nationen zu deinem Erbe geben und die Enden der Erde zum Eigentum. Fordere von mir. Jesus nimmt diese Aufforderung an, wenn er sagt, ich will, dass die christliche Gemeinde aus allen Nationen dorthin kommt, wo ich bin. Und es gibt uns große Hoffnung. Wir müssen uns nicht fragen, ob Jesus uns überhaupt bei sich haben will. Wir müssen uns nicht fragen, ob wir ihm den Eintritt in sein Reich irgendwie abbringen müssen oder ob wir ihn uns selbst erkämpfen müssen, durch gute Werke oder was auch immer. Jesus will, dass wir dorthin kommen. Und in Psalm 2 lesen wir, dass auch der Vater sagt, ich will dir die Nation zu deinem Erbe geben. Der Sohn will und der Vater will. Wie sollte es schiefgehen? Was für eine Motivation, was für ein Antrieb, dran zu bleiben an Jesus, der uns dorthin bringen will. Zweiter Punkt, Hoffnung, weil Jesus weiß. In Vers 25 sagt Jesus, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Die Welt hat dich nicht erkannt. Das heißt, Jesus weiß, dass christliche und biblische Glaubensüberzeugungen in dieser Welt oft angefochten werden. Die Welt hat ihre eigenen Vorstellungen von Gott und wie man zu ihm kommt. Meistens hat es irgendwie mit unserem Tun zu tun, dass man gute Werke tut, dass man so und so oft betet, dass man vielleicht eine Pilgerfahrt unternimmt. Und die Welt hat auch ihre Vorstellungen vom menschlichen Zusammenleben. Aber Jesus sagt, die Grundlage, wie wir dorthin kommen, ist eine andere. Jesus hat den Vater erkannt. Und wenn wir uns an Jesus halten, dann kann nichts schiefgehen. Ja, in dieser Welt sind wir vielleicht manchmal verunsichert, weil so viele andere Konzepte über Gott und Welt auf uns einströmen. Aber Jesus zeigt, wo wir neue Gewissheit finden können. Nämlich bei denen, diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast, bei denen, die Jesus geglaubt haben. Christliche Hoffnung besteht darin, dass Jesus Gott tatsächlich erkannt hat und offenbart hat. Dass er weiß, dass er Bescheid weiß, wo es lang geht und wie wir zu ihm kommen können. Wir brauchen uns nicht von ständig neuen geistlichen Ideen verunsichern lassen, sondern wenn wir immer wieder zurückgehen zu dem Wort, das er uns geschenkt hat, dann finden wir darin Hoffnung und Zuversicht. Jesus weiß und er hat es uns offenbart. Drittens Hoffnung, weil Jesus wirkt, Vers 26. Dort sagt Jesus, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Hier sehen wir, wie Jesus wirkt. Manchmal kann uns das Christsein im Vergleich zu anderen Strömungen kraftlos vorkommen. Ja, wenn man sich die Welt anschaut, so viele Menschen glauben nicht an Jesus. Hier in unserem Land sind wir eine komplette Minderheit. Aber das braucht uns nicht zu erstaunen. Denn das Wichtigste in Jesu Augen ist nicht, dass wir uns mit der Welt vergleichen. Jesus hat etwas ganz Bestimmtes über diese Welt gesagt. Er hat gesagt, der Weg der Welt ist breit, der in die Verdammnis führt. Und der Weg in sein Reich ist schmal. Und entsprechend gefährlich ist es, wenn wir uns zahlenmäßig mit anderen Glaubensgemeinschaften vergleichen wollen, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir immer in der Minderheit sein werden. Es wäre völlig überraschend und unerwartet, wenn wir nicht in der Minderheit sind. Denn der Weg ist schmal. Aber darauf kommt es nicht an. Denn das Entscheidende sind nicht die Zahlen, sondern das, was Jesus hier verspricht. Er sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Was damit gemeint ist, ist, dass Jesus den Vater weiterhin als Vater offenbaren wird. Und wenn wir wenn wir Gott als Vater erkennen, dann wird die Liebe, von der wir vorhin gehört haben, dann wird die in uns wohnen. Das ist das Wirken, das Jesus verspricht. Er verspricht nicht, dass wir die Mehrheit in dieser Welt werden, sondern dass er Gott weiterhin als liebenden Vater kundtun wird. Ohne seinen Geist ist das völlig unmöglich, aber er sagt hier, dass die Liebe in ihm sei und ich in ihm. Ja, sein Geist wird in uns, wird unsere Herzen weiter öffnen für die Liebe des Vaters. Es gibt uns eine feste Hoffnung, denn Jesus wird dafür sorgen, dass unsere Herzen nicht kalt werden, wenn das Leben hier schwierig ist. Ja, die vielen Knüppel, die uns vielleicht davon abbringen können, zu erkennen, dass Gott gut ist. Ja, warum ist so viel Leid? Warum ist mein Leben so schwierig, wenn Gott die Kontrolle hat und mich liebt? Warum? Warum, warum? Aber Jesus wird uns die Liebe Gottes weiter kundtun. Und er wird uns die Augen öffnen für den Vater, der uns durch diese Welt hindurchführt. Jesus schenkt uns feste und sichere Hoffnung. Und durch diese Hoffnung befähigt er die christliche Gemeinde, Gottes Hoffnung in der Welt zu sein. Die Einheit der christlichen Gemeinde trägt eine Botschaft der Hoffnung in die Welt und lädt Menschen zum Glauben an Jesus Christus und zur Versöhnung mit Gott ein. Dafür betet Jesus hier. Was bedeutet das für uns? Ja, wir haben schon vieles gesehen, aber ich denke, eine Sache, die wir ansprechen müssen, ist die Verantwortung, die damit einherkommt. Ja, die Verantwortung, dass wir die christliche Einheit bewahren. Wenn sie Jesus so wichtig ist, dann soll sie auch uns wichtig sein. Wir sollten christliche Einheit bewahren, aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass nur Gottes Wort die Grundlage jeder christlichen Einheit sein kann. Also wo sich zum Teil ganze Denominationen mittlerweile nicht mehr auf dem Boden von Gottes Wort befinden, da kann der Versuch, eins zu bleiben, sogar schädlich für ein authentisches Zeugnis in dieser Welt sein. Aber diese Einheit zeigt sich eben nicht in der Institution, sondern sichtbar wird sie vor allem in der Gemeinschaft als Familie in unserem Gemeindeleben. Und das gibt dem Gemeindeleben hier natürlich eine Priorität und eine Würde in Gottes Plan. Für unser Christsein bedeutet das, wir gehen sonntags nicht hierher, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, sondern weil wir nichts Besseres zu tun haben, als hier gemeinsam als Kinder Gottes Zeit mit unserem Vater und seinem Sohn Jesus zu verbringen. Das gibt uns Würde. Das ist unsere Herrlichkeit, dieses Einssein als geliebte Kinder Gottes. Und das ist das Zeichen an die Welt. Und das alles erfüllt deshalb erst dann wirklich Gottes Auftrag, wenn es sichtbar für andere wird. Wenn wir andere dazu einladen. Und dazu müssen wir uns manchmal überwinden. Manchmal fällt uns das schwer. Und deshalb gibt Jesus uns hier immer wieder neue Hoffnung, dass er in uns wirkt, dass er uns führt, er kennt den Weg und dass Jesus auch uns dorthin bringen will und alle, die sich seinem Volk anschließen. Wenn wir jetzt in die Osterwoche hineinstarten, dann lasst uns nochmal dran festhalten, dass die Herrlichkeit am Kreuz sichtbar wird. Die Herrlichkeit Gottes wird am Kreuz sichtbar. Und dorthin wollen wir unsere Besucher deshalb immer wieder voller Freude mitnehmen. Lasst uns zum Osterfest mutig und offen vom Kreuz sprechen. Denn dort wird der Vater verherrlicht, dort wird Jesus verherrlicht und dort empfangen auch wir durch den Glauben an Jesus eine Herrlichkeit, die wir nie selbst verdient hätten. Als geliebte Kinder Gottes, was könnte Gott mehr verherrlichen und was könnte uns mehr verherrlichen, als wenn wir die Welt einladen, diesen größten Liebesbeweis der Menschheitsgeschichte näher kennenzulernen und den dahinter kennenzulernen, der uns so unfassbar geliebt hat. Lasst uns beten. Allmächtiger Vater, wir preisen dich für deinen guten Plan mit Jesus. Wir danken dir, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er dort deine Herrlichkeit offenbart hat und dass er seine Herrlichkeit mit uns teilen will. Schenk du uns daraus Mut und Zuversicht. Hilf du uns, wenn es uns schwer fällt, uns als geliebt anzunehmen oder uns selbst zu lieben. Lass du uns zum Kreuz hinblicken, als zum größten Liebesbeweis der Geschichte. Lass uns erfüllt werden von dieser Liebe und lass uns diese Liebe hinaustragen in die Welt, damit sie erkennt, dass du deinen Sohn Jesus zu uns gesandt hast, um uns zu retten. In seinem Namen beten wir. Amen.